Hinweis: Diese Podcast-Folge wurde vollständig mit künstlicher Intelligenz erstellt. Sowohl der Text als auch die Stimme sind automatisch generiert. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen beim Sozinianismus-Podcast. In diesem Podcast beschäftigen wir uns mit dem Sozinianismus, einer theologisch-philosophischen Denkrichtung, die seit dem 16. Jahrhundert grundlegende Glaubenslehren hinterfragt. Es geht um die Einheit Gottes, die Trinitätslehre, die Sühneopferlehre, die Erbsündenlehre und die Frage nach der Präexistenz Jesu. Begleiten Sie uns auf dieser Reise in die Geschichte des freien religiösen Denkens. Stell dir vor, ein junger Jurist in Padua schlägt eine Bibel auf, notiert neben einem Paulusvers eine einfache Frage. Was sagt der Text wirklich? Er formuliert seine Zweifel nicht als Provokation, sondern als intellektuelle Pflicht. Wenn Gott klar spricht, muss die Vernunft folgen können. Dieser Jurist heißt Lelio Sozzini. Er ist ein Sohn der reichen Sozzini-Familie aus Siena, ein Renaissance-Gelehrter, der in einem Europa aufwächst, in dem alte Autoritäten bröckeln und neue Gewissheiten sich erst noch bilden müssen. Aus Briefen und fragmentarischen Notizen tritt eine Figur hervor, die weder ein kirchlicher Rebell noch ein systematischer Theologe war, sondern ein Denker, der Fragen stellt und damit eine Tradition begründet, die später als Sozinianismus oder sozinianische Theologie bekannt wird. Lelio wurde 1525 in einer Zeit geboren, in der humanistische Bildung und juristische Ausbildung eng verbunden waren. Die Sozzini-Familie stellte Juristen, Kaufleute und Intellektuelle. Lelio lernte Griechisch, Latein und das juristische Handwerk in den Universitätsstädten Norditaliens, vor allem in Padua, dem Zentrum rechtswissenschaftlicher Ausbildung. Diese Ausbildung prägte seine Denkweise, Argumente sollten stringent sein, Begriffe genau definiert, Quellen philologisch geprüft werden. Die Rhetorik des Rechts, Beweiskraft, Präzision, methodische Skepsis übertrug er auf religiöse Fragen. Das machte ihn empfänglich für die Reformbewegungen, ohne ihn sofort zu einer Frontfigur irgendeiner Konfession zu machen. Seine Reisen führten ihn über Italien hinaus nach Frankreich, in die Schweiz und in die protestantischen Zentren nördlich der Alpen. Diese Bewegungen waren typisch für einen gebildeten Italiener jener Zeit. Studium, Handel und intellektueller Austausch kannten kaum Grenzen. In Zürich, Basel, Genf und Straßburg traf man Gelehrte, reformierte Prediger und geflüchtete Humanisten, Briefe und Gespräche gehörten zum normalen Alltag. Lelio suchte das Gespräch, blieb aber skeptisch gegenüber schnellen Bekenntnissen. Er suchte weniger eine Partei als die Wahrheit und das brachte ihn in Kontakt mit Fragen, die die Reformationszeit besonders erregten. Wie ist Gott zu denken? Welche Stellung nimmt Christus im Werk der Erlösung ein? Wie liest man die Bibel vernünftig und philologisch? Wichtig ist, dass Lelio kaum systematische theologische Werke hinterließ. Seine Gedanken leben in Briefen, Notizen und in den Erinnerungen und Schriften späterer Denker weiter. Das macht die Rekonstruktion anspruchsvoll, aber auch typisch für die frühen Antitrinitarier. Theologische Einsicht entstand oft in persönlichen Gesprächen und Korrespondenzen, nicht in dogmatischen Traktaten. Aus seinen Briefen spricht ein Gedankengang, der immer wiederkehrt. Zweifel an tradierten Formulierungen der Dreieinigkeit, Misstrauen gegenüber metaphysischen Spekulationen über die Wesenheit Gottes ohne klare biblische Grundlage und eine Tendenz, die Jesusfrage streng an den Wortlaut und Sinn der Schrift zu binden. Diese Haltung knüpfte an zwei Stränge der Zeit an. Erstens an den Renaissance-Humanismus, Texte sollten kritisch und philologisch behandelt werden. Begriffe wie Person und Wesen mussten präzise verwendet werden. Zweitens an die protestantische Betonung der Schrift, allein die Schrift, sola scriptura, war für viele Reformatoren die Messlatte. Bei Lelio verschmolzen diese Stränge zu einer exegetischen Methode, die spätere sozinianische Argumentationen prägt, nicht metaphysische Spekulationen zählen, sondern der Sinn des biblischen Wortes, gewogen im Gesamtzusammenhang und verglichen mit parallelen Textstellen. Die konkrete Frage der Dreieinigkeit behandelte er jedoch nicht als abstraktes Lehrstück, sondern an praktischen Punkten. Woher stammt die Vorstellung von der göttlichen Präexistenz Christi? Welche Texte sprechen dafür und welche dagegen? Wie lässt sich die Idee einer Sühne, die Genugtuung für Sünde erfordert, mit dem biblischen Gottesbild vereinbaren? Schon hier zeigt sich der typisch sozinianische Vernunftsgebrauch. Wenn eine Lehre Gottes Barmherzigkeit und Gerechtigkeit zugleich belegen möchte, muss sie widerspruchsfrei bleiben. Das entspricht keinem theologischen Minimalismus, sondern einem Anspruch an innere Kohärenz. Seine Dialoge mit Zeitgenossen dokumentieren, wie schwierig eine solche Position in den konfessionell aufgeladenen 1550er und 1560er Jahren war. Viele Reformatoren hatten wenig Geduld für lange Zweifel, weil die Kirchenspaltungen schon politische und soziale Folgen hatten. Lelio mochte keine revolutionäre Agitation, er wollte überzeugen. Deshalb blieben viele seiner Zweifel schriftlich und privat, eine Art methodische Vorsicht, die später von seinen Nachfolgern systematisiert wurde. Die Wirkung seiner Gedanken wurde nicht weniger durch diese Vorsicht. Sein Neffe Fausto, der in ähnlichem Geist wirkte, sammelte und systematisierte wesentliche Elemente der Argumentation. Aus der Verbindung von Lelios Fragen und Faustos späterer Systematisierung entstand die socinianische Tradition, die besonders in Polen und in den Niederlanden Resonanz fand. Die politischen und konfessionellen Umstände spielten eine große Rolle. In vielen Ländern waren abweichende Lehren strafbar. Öffentliche Zweifel an der Dreieinigkeit konnten als Ketzerei verfolgt werden. Das erklärt, warum Lelio nicht als Gründer einer Bewegung auftrat, sondern als intellektueller Katalysator. Seine Briefe und Gespräche verbreiteten Fragen, die andere, mit größerem publizistischen Mut oder in sichereren Regionen, weiterführten. Diese indirekte Wirkung ist typisch für frühe intellektuelle Bewegungen. Ein Denker setzt eine Fragestellung, andere entwickeln daraus eine Lehre. Aus diesen Jahren stammen auch seine methodischen Vorsätze, die später socinianisch werden sollten. Die Bindung an den Text, die Prüfung der klassischen theologischen Termini, die Suche nach ethischer Kohärenz und die Skepsis gegenüber überkommenen scholastischen Kategorien. Diejenigen, die seine Gedanken kannten, nannten ihn weder einen Ketzer im verleumderischen Sinn noch einen orthodoxen Reformator. Er saß genau in der Spannung. Zwischen humanistischer Skepsis und reformatorischer Schriftorientierung, zwischen juristischer Logik und einer religiösen Suche nach Glaubwürdigkeit. Seine Haltung gegenüber Struktur und Gemeinschaft ist aufschlussreich. Lelio schätzte Diskussionen in privaten Zirkeln und Korrespondenzen. Öffentliche hymnische Festschriften waren nicht sein Stil. Dennoch bildeten sich um seine Fragen Netzwerke, gelehrte Höfe, Akademien und reformierte Gemeinden, in denen seine skeptischen Anfragen weitergedacht wurden. Gerade diese Netzwerke sollten später die Kraft entwickeln, die socinianischen Thesen systematisch zu formulieren und publizistisch zu verbreiten, in Polen zum Beispiel, wo rechtliche Freiheiten und ein intellektuelles Klima abseits der katholischen Zensur jene Diskussionen aufnahmen. Die Frage, wie viel Lelio selbst bereits explizit lehnte, etwa die volle Gottheit Christi oder die Vorstellung seiner Präexistenz, lässt sich aus den Quellen nur teilweise erschließen. Seine Fragestellungen trendieren jedoch klar in diese Richtung. Er hinterfragte metaphysische Zuschreibungen, die nicht eindeutig biblisch begründet schienen. Er suchte nach einer Erklärung des Erlösungswerks, die mit Gottes Gerechtigkeit und Barmherzigkeit vereinbar ist. Und er verlangte, dass Exegese praktische und begriffliche Klarheit zusammenfielen. Diese intellektuelle Bewegung legte die Saat für die späteren, präziseren antitrinitarischen Lehren, aber sie blieb zu Lebzeiten Lelios oft nur als Fragestellung, nicht als fertig ausgeformte Lehre. Sein Tod 1562 unterbrach eine Stimme, die weiterhin im Briefverkehr und in der Erinnerung nachklang. Doch die Fragen blieben in Europa lebendig. Juristen, Theologen und einfache Leser griffen sie auf, prüften alttestamentliche Texte, lasen die Evangelien mit neuer Genauigkeit und suchten nach einer kohärenten, biblisch fundierten Theologie ohne die scholastische Überhöhung mancher Begriffe. Diese intellektuelle Energie wurde später von Fausto Sozzini und den polnischen Brüdern aufgenommen und zu einer systematischeren Lehre weiterentwickelt. Aus den frühen, oft fragmentarischen Notizen eines humanistisch ausgebildeten Juristen entstand Schritt für Schritt die Frage nach einer verständlicheren, vernunftbasierten Christologie, eine Frage, deren Konsequenzen sich durch die nächsten Jahrzehnte ziehen und die Theologie der Reformation substanziell herausfordern sollte. Fausto griff viele dieser offenen Fragen auf und formte daraus eine systematischere Lehre, doch die Wurzeln liegen deutlich in Lelios Methode. Strenge Textprüfung, juristische Logik und die Suche nach innerer Kohärenz. Die theologische Analyse, wie sie in den frühen antitrinitarischen Kreisen entstand, lässt sich in wenigen Grundzügen zusammenfassen und sie führt immer wieder zurück auf die Fragestellungen, die Lelio gestellt hatte. Zunächst der Antitrinitarismus in seiner Denkform. Socinianische Argumente begannen nicht mit metaphysischen Spekulationen über Wesen, Essentia und Personen, Persona, sondern mit dem biblischen Zeugnis und der Vernunft. Als Beleg führten sie vor allem Verse an, die den alleinigen Gott Israels betonen, Deuteronomium 6,4, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein, Jesaja Kapitel 44, Vers 6, so spricht der Herr, der König und sein Erlöser, der Herr Zebaoth, ich bin der Erste und ich bin der Letzte, außer mir ist kein Gott. Jesaja Kapitel 43, Verse 10 bis 11, Gott, vor mir ist kein Gott gebildet worden und nach mir wird keiner sein. Diese Texte setzen eine strenge Monotheismusformel voraus. Die sozinianische Frage lautete, wie verträgt sich diese Ein-Gott-Aussage mit der Dreieinigkeitsformel, die Vater, Sohn und Heiliger Geist als göttlich bezeichnet? Sie argumentierten logisch, entweder bedeutet drei Personen Gottes Identität, dann wird Dreiheit sinnleer, oder Unterschied, dann wird die Verehrung eines anderen als Gott problematisch. Das war für sie kein rhetorischer Trick, sondern eine ernsthafte Vernunftprüfung. Die Verteidiger der Dreieinigkeit beriefen sich auf neutestamentliche Sprachbilder, besonders Johannes Evangelium Kapitel 1, Vers 1, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort, und auf Texte Kolosserbrief Kapitel 1, Verse 15 bis 17, Hebräerbrief Kapitel 1, Verse 2 bis 3, die Christus eine präexistente göttliche Stellung zuschreiben. Sozinianer antworteten mit philologischen und kontextuellen Lesarten. John 1,1 werteten sie nicht als Beweis einer mitvorgegebenen hypostatischen Person, sondern als Aussage über das göttliche Wirken und die Selbstoffenbarung Gottes. Das Wort verstehe man als Gottesweisheit, Plan und Ausdruck, nicht als eine numerisch verschiedene Person neben dem Vater. Sie führten grammatische Argumente an, das griechische en to arche ein lokales und qualitative Bedeutungselement trage. Das Wort war Gott, sollte besser übersetzt werden als das Wort war göttlich oder das Wort hatte göttliche Eigenschaften. Diese exegetische Technik entspricht ihrer humanistisch-juristischen Schulung. Wortgetreue Analyse vor metaphysischer Spekulation. Auch die Frage der Präexistenz Jesu behandelten Lelio und seine Nachfolger mit philologischer Genauigkeit. Trinitäre Stellen Johannes Evangelium Kapitel 8, Vers 58, ehe Abraham wurde, bin ich. Johannes Evangelium Kapitel 17, Vers 5, Jesus bittet um Verherrlichung mit der Herrlichkeit, die er bei dem Vater hatte. Kolosserbrief Kapitel 1, Vers 17 wurden von Gegnern als klare Hinweise auf die Präexistenz gedeutet. Sozinianer Johannes Evangelium Kapitel 8, Vers 58 im jüdisch-apokalyptischen Selbstbezug Jesu, ich bin, ego eimi, sei Ausdruck seiner besonderen Beziehung zum Vater und seiner Sendung, nicht notwendigerweise ein ontologisches Ewigsein im hypermetaphysischen Sinn. Außerdem verwiesen sie auf Texte, die Jesu menschliche Entwicklung betonen, Lukas Evangelium Kapitel 2, Vers 52, Jesus nimmt an Weisheit und Gestalt zu, Markus Evangelium Kapitel 13, Vers 32, Jesus kennt den Tag nicht, Hebräerbrief Kapitel 2, Verse 14 bis 18, Jesus teilt Fleisch und Blut, gelitten wie Menschen. Daraus folgerten sie, wenn Jesus in Kenntnis, Weisheit und Menschlichkeit wächst, entspricht dies der Vorstellung, dass er eine besondere menschliche Existenz und nicht ein vorausbestehendes göttliches Selbst ist. Die Sozinianer führten konkrete biblische Argumentketten an, die ihre Lesart stützen. Beispielsweise 1, Deut 6,4 und Jes 44 sichern absoluten Monotheismus, 2, Johannes Evangelium Kapitel 17, Vers 3, den einzigen wahren Gott, macht deutlich, dass im neutestamentlichen Monotheismus kein Platz für eine numerische Dreifaltigkeit besteht, 3, Texte Johannes Evangelium Kapitel 1, Vers 14 und das Wort wurde Fleisch zeigen für sie eine Inkarnationslehre, die die göttliche Planhaftigkeit, nicht aber die persönliche Präexistenz betont, 4, Hebräer 2 erinnert daran, dass Christus in den Bereich des Menschen eintritt und daher in seiner historischen Existenz besprochen werden muss. Diese Kette demonstriert, wie sozinianische Argumentation Schriftstellen systematisch verknüpft, kein isoliertes Beweisvers, sondern eine konsistente Auslegung mehrerer Texte. Beim Thema Erbsünde und Sühne nahm die Bewegung ebenso klare Positionen ein. Die klassische scholastische Lehre von der Erbsünde, nach der Menschen durch Adams Schuld grundlegend verdorben seien, und die Satisfaktionslehre, nach der Gott eine Genugtuung für die Ehre Gottes verlange, stießen auf sozinianische Missbilligung. Fausto Sozzini formulierte das später in Werken wie De Jesu Christo Servatore. Die Idee, Gott müsse in seinem Zorn Genugtuung empfangen, widerspreche dem biblischen Bild seines reinen Wesens und seiner Barmherzigkeit. Stützen suchten sie in Passagen, die Gottes Vergebungsbereitschaft und den Erziehungscharakter der Gerichtshandlungen betonen. Psalm Kapitel 103, Vers 8, barmherzig und gnädig, Lukas Evangelium Kapitel 23 Vers 34, Vater, vergib ihnen, Johannes Evangelium Kapitel 3 Vers 16, Gottes Liebe als hingebende Zuwendung. Sie sahen Christus Opfer nicht als eine juristische Zahlung, sondern als historisches Beispiel, als Mittel moralischer Erneuerung. Römerbrief Kapitel 5 Verse 18 bis 19 und 2. Korintherbrief Kapitel 5, Vers 21, die von Trinitariern oft als stellvertretende Substitution zitiert wurden, interpretierten sie so, dass in Christus der Weg zu göttlicher Gerechtigkeit und veränderter Lebensführung aufgezeigt werde, nicht eine abstrakte Ausgleichszahlung an die göttliche Ehre. Diese hermeneutische Umdeutung stieß auf heftigen Widerstand. Gegner warfen den Socinianern vor, sie unterhöben die Objektivität und Wirksamkeit des Erlösungswerks. Die Socinianer entgegneten mit textkritischer Akribie, wenn die Schrift von Vergebung, Reue und Veränderung spricht, sei es unplausibel, die göttliche Gerechtigkeit als rein strafrechtliche Forderung zu lesen. Fausto systematisierte diese Gegenthese in De Jesu Christo Servatore, wo er das Sühneverständnis gründlich kritisierte und alternative Modelle, moralischer Einfluss, exemplarische Wirkung, Wiederherstellung, zur Diskussion stellte. Wesentlich für die Entwicklung war neben Lelio und Fausto eine Reihe von Hauptfiguren, die die Ideen regional und institutionell verankerten. Giorgio Biandrata und Bernardino Occhino als intellektuelle Wegbereiter, Michael Servetus als radikaler Gegner der Trinität bis zu seinem Martyrium, Ferenc David in Siebenbürgen, der den Unitarismus institutionalisiert, und vor allem die polnischen Brüder, die in Rakau eine theoretische und pädagogische Basis schufen. Diese Gruppe sammelte Texte, lehrte an Akademien und verfasste den Rakauer Katechismus, der die socinianische Lehre systematisch auf Deutsch und Polnisch darlegte. Die Bewegung war heterogen, aber durch die gemeinsame Methode, philologische Präzision, rationales Argumentieren, Schriftorientierung verbunden. Ihre Verbreitung entzündete heftige Kontroversen, etablierte Kirchen sahen in ihnen eine Gefahr für die Einheit des Glaubens und für die gesellschaftliche Ordnung. Moderatere Intellektuelle wiederum empfanden in der socinianischen Kritik eine Herausforderung, theologische Begriffe zu klären und die Schrift exakter zu lesen. Die Debatten blieben nicht nur kirchenintern, sondern prägten auch die politische Kultur, Toleranz- und Zensurfragen, die Rolle des Staates in Glaubensstreitigkeiten und die Legitimität theologischer Freiheit wurden eng mit dem Schicksal der antitrinitarischen Gruppen verknüpft. Die intellektuelle Kraft der Socini-These lag dabei weniger in revolutionärer Radikalität als in der beständigen Rückkehr zur Schrift und zur Vernunft, ein Erbe, das die Reformationsdebatten nachhaltig veränderte. Fausto griff viele dieser offenen Fragen auf und formte daraus eine systematischere Lehre, doch die Wurzeln liegen deutlich in Lelios Methode. Strenge Textprüfung, juristische Logik und die Suche nach innerer Kohärenz. Die theologische Analyse, wie sie in den frühen antitrinitarischen Kreisen entstand, lässt sich in wenigen Grundzügen zusammenfassen. Und sie führt immer wieder zurück auf die Fragestellungen, die Lelio gestellt hatte. Zunächst der Antitrinitarismus in seiner Denkform. Socinianische Argumente begannen nicht mit metaphysischen Spekulationen über Wesen, Essentia und Personen, Persona, sondern mit dem biblischen Zeugnis und der Vernunft. Als Beleg führten sie vor allem Verse an, die den alleinigen Gott Israels betonen. Deuteronomium 6,4: Höre, Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Jesaja Kapitel 44, Vers 6: So spricht der Herr, der König und sein Erlöser, der Herr Zebaoth. Ich bin der Erste und ich bin der Letzte. Außer mir ist kein Gott. Jesaja Kapitel 43, Verse 10 bis 11: Gott, vor mir ist kein Gott gebildet worden und nach mir wird keiner sein. Diese Texte setzen eine strenge Monotheismusformel voraus. Die socinianische Frage lautete: Wie verträgt sich diese Ein-Gott-Aussage mit der Dreieinigkeitsformel, die Vater, Sohn und Heiliger Geist als göttlich bezeichnet? Sie argumentierten logisch. Entweder bedeutet drei Personen Gottes Identität, dann wird Dreiheit sinnleer, oder Unterschied, dann wird die Verehrung eines anderen als Gott problematisch. Das war für sie kein rhetorischer Trick, sondern eine ernsthafte Vernunftprüfung. Die Verteidiger der Dreieinigkeit beriefen sich auf neutestamentliche Sprachbilder, besonders Johannes Evangelium Kapitel 1, Vers 1. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Und auf Texte Kolosserbrief Kapitel 1, Verse 15 bis 17, Hebräerbrief Kapitel 1, Verse 2 bis 3. die Christus eine präexistente göttliche Stellung zuschreiben. Socinianer antworteten mit philologischen und kontextuellen Lesarten. John 1, Gora 1 werteten sie nicht als Beweis einer mitvorgegebenen hypostatischen Person, sondern als Aussage über das göttliche Wirken und die Selbstoffenbarung Gottes. Das Wort verstehe man als Gottesweisheit, Plan und Ausdruck, nicht als eine numerisch verschiedene Person neben dem Vater. Sie führten grammatische Argumente an. Das griechische en to arche trage qualitative Bedeutung. Das Wort war Gott sollte besser übersetzt werden als das Wort war göttlich oder das Wort hatte göttliche Eigenschaften. Diese exegetische Technik entspricht ihrer humanistisch-juristischen Schulung, wortgetreue Analyse vor metaphysischer Spekulation. Auch die Frage der Präexistenz Jesu behandelten Lelio und seine Nachfolger mit philologischer Genauigkeit. Trinitäre Stellen, Johannes Evangelium Kapitel 8, Vers 58, ehe Abraham wurde, bin ich, Johannes Evangelium Kapitel 17, Vers 5, Jesus bittet um Verherrlichung mit der Herrlichkeit, die er bei dem Vater hatte, Kolosserbrief Kapitel 1, Vers 17 wurden von Gegnern als klare Hinweise auf die Präexistenz gedeutet. Socinianer Johannes Evangelium Kapitel 8, Vers 58 im jüdisch-apokalyptischen Selbstbezug Jesu, ich bin, sei Ausdruck seiner besonderen Beziehung zum Vater und seiner Sendung, nicht notwendigerweise ein ontologisches Ewigsein im hypermetaphysischen Sinn. Außerdem verwiesen sie auf Texte, die Jesu menschliche Entwicklung betonen. Lukas Evangelium Kapitel 2, Vers 52, Jesus nimmt an Weisheit und Gestalt zu. Markus Evangelium Kapitel 13, Vers 32, Jesus kennt den Tag nicht. Hebräerbrief Kapitel 2, Verse 14 bis 18, Jesus teilt Fleisch und Blut, gelitten wie Menschen. Daraus folgerten sie, wenn Jesus in Kenntnis, Weisheit und Menschlichkeit wächst, entspricht dies der Vorstellung, dass er eine besondere menschliche Existenz und nicht ein vorausbestehendes göttliches Selbst ist. Die Socinianer führten konkrete biblische Argumentketten an, die ihre Lesart stützen. Beispielsweise 1 Deut 6,4 und Jes 44 sichern absoluten Monotheismus, 2 Johannes Evangelium Kapitel 17 Vers 3, den einzigen wahren Gott, macht deutlich, dass im neutestamentlichen Monotheismus kein Platz für eine numerische Dreifaltigkeit besteht, 3 Texte Johannes Evangelium Kapitel 1 Vers 14 und das Wort wurde Fleisch, zeigen für sie eine Inkarnationslehre, die göttliche Planhaftigkeit, nicht aber die persönliche Präexistenz betont. 4. Hebräer 2 erinnert daran, dass Christus in den Bereich des Menschen eintritt und daher in seiner historischen Existenz besprochen werden muss. Diese Kette demonstriert, wie socinianische Argumentation Schriftstellen systematisch verknüpft. Kein isoliertes Beweisvers, sondern eine konsistente Auslegung mehrerer Texte. Beim Thema Erbsünde und Sühne nahm die Bewegung ebenso klare Positionen ein. Die klassische scholastische Lehre von der Erbsünde, nach der Menschen durch Adams Schuld grundlegend verdorben seien, und die Satisfaktionslehre, nach der Gott eine Genugtuung für die Ehre Gottes verlange, stießen auf socinianische Missbilligung. Fausto Socini kritisierte, besonders in De Jesu Christo Servatore, dass die Idee, Gott müsse in seinem Zorn Genugtuung empfangen, dem biblischen Bild seiner Barmherzigkeit widerstrebte. Statt die Erlösung juristisch als Zahlung zu denken, verstanden Socinianer Christus Wirken als erzieherisch und exemplarisch. Sein Leben und Sterben transformieren die Menschen moralisch und bringen Versöhnung durch Umkehr, nicht durch eine stellvertretende Ausgleichsleistung. Wesentlich für die Entwicklung war neben Lelio und Fausto eine Reihe von Hauptfiguren, die die Ideen regional verankerten. Giorgio Biandrata und Bernardino Occhino in Italien, Michael Servetus als frühzeitiger, radikaler Kritiker der Trinität, Ferenc Dawid, der in Siebenbürgen Unitarismus etablierte, und die polnischen Brüder, die in Rakau eine intellektuelle Basis schufen. Die Rakauer Gemeinde gab den Ideen eine institutionelle Gestalt. Sie gründete eine Akademie, förderte theologische Publikationen und veröffentlichte 1605 den Rakauer Katechismus, der die zentralen Lehren bündelte. Diese Infrastruktur machte die socinianische Argumentationsweise reproduzierbar und lehrbar. Die Wirkungsgeschichte dieser Bewegung ist ambivalent. Öffentlich verfolgte sie schwere Rückschläge, Verbote, Zensur, Verfolgung und schließlich die Verbannung der polnischen Brüder 1658 aus der Erzspospolita, und doch wirkte ihre intellektuelle Spur weit über die konfessionellen Schranken hinaus. Aus ihren Schriften floss ein Impuls für eine vernunftorientierte Theologie, die biblische Exegese mit philologischer Sorgfalt verband. Diese Kombination beeinflusste die Entstehung moderner, kritischer Bibelwissenschaft, förderte Diskussionen über Gewissensfreiheit und bereitete theologisch-kulturell den Boden für spätere unitarische und liberal-protestantische Strömungen. Die Unitarier in England und Nordamerika, vertreten etwa durch John Biddle und später durch Unitarians der Aufklärung, übernahmen einige socinianische Akzente. Ein striktes Monotheismusverständnis, ein affirmatives Menschenbild und eine Skepsis gegenüber traditionellen Dogmen, sofern sie nicht klar aus der Schrift folgten. Auch in philosophischen Debatten über Toleranz und Gewissensfreiheit tauchten socinianische Argumente wieder. Wenn religiöse Überzeugungen nicht mit Zwang erzwungen werden können, so lautete eine Leitidee, muss der Staat zurückhaltend sein. Eine Position, die in den folgenden Jahrhunderten breite politische Wirkung entfaltete. Historisch betrachtet war Lelio Socini nicht der alleinige Begründer einer neuen Sekte, sondern ein Initialzündstoff. Seine Fragestellungen und seine Methode inspirierten andere, sie wurden systematisiert und politisch wirksam. Die socinianische Tradition hinterließ drei bleibende Spuren. Erstens eine theologische Herausforderung an die Begrifflichkeit der Dogmen, zweitens eine exegetische Praxis, die philologische Genauigkeit über scholastische Spekulation stellte, drittens eine politische und ethische Haltung, die religiöse Toleranz und den Vorrang der Gewissensfreiheit ins Gespräch brachte. Diese Nachwirkung ist nicht nur eine Fußnote der Kirchengeschichte. Sie wirkt bis in die moderne Theologie hinein, in die Art und Weise, wie Texte gelesen, wie Vernunft und Glaube in Beziehung gesetzt und wie religiöse Differenz politisch gehandhabt werden. Die Fragen, die Lelio in die Welt tragen durfte, gehören zu den dauerhaften Fragestellungen theologischen Denkens. Wie lässt sich göttliche Einheit mit christlicher Gottesrede verbinden? Welche Rolle hat die Vernunft in der Interpretation heiliger Schriften und wie viel Raum braucht die Gemeinschaft für abweichende Überzeugungen? Die Antwortversuche, die in Rakau, in Siebenbürgen und in privaten Studien entwachsen sind, formten eine intellektuelle Tradition, deren Einfluss weit über die Zeit der Verfolgung hinausreichte. Das war der Socinianismus-Podcast für heute. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, abonnieren Sie uns auf Ihrer Lieblings-Podcast-Plattform und besuchen Sie uns auf socinianismus.de für weitere Informationen. Bis zur nächsten Folge, bleiben Sie kritisch.